Wir heißen Sie herzlich willkommen bei unserer Bibelstunde. Beim Hereinkommen haben Sie natürlich gleich diese Leinwand gesehen. Und vielleicht sind Sie gespannt auf das, was zu sehen sein wird in dieser Bibelstunde. Gar nichts. Nichts. Außer einem Liedtext gleich nachher. Auch etwas, das tausendmal funktioniert, dann eines Tages die Kraft verliert. Es funktioniert nicht mehr, wird aber wieder repariert. Ich habe das Funktionieren schon ganz oft bestaunt, wie die Leinwand hochgeht und dann rein, plötzlich ist sie weg. Aber was tausendmal funktioniert, eines Tages die Kraft verliert. Es stört Sie nicht, wir können damit leben, dass diese Leinwand da ist. Ein schöner Hintergrund. Also, ich heiße Sie jetzt noch einmal herzlich willkommen bei unserer Bibelstunde. Es ist schön, dass Sie gekommen sind, damit wir miteinander hören auf das, was unser Herr uns heute sagen will. Ich grüße Sie mit dem Wort aus Josua 22, 31. Heute erkennen wir, dass der Herr unter uns ist. Er hat es versprochen. Er hat versprochen, da zu sein, wo die Seinen in seinem Namen zusammen sind. Weil wir wissen dürfen, dass er da ist, darum singen wir jetzt das Lied unter der Nummer 18. Gott ist gegenwärtig, er ist da. Wir singen die Strophen 1 bis 4 und die anderen Strophen kommen dann nachher. Strophe 1 bis 4 von dem Lied Nummer 18. Herr, ich komme zu dir, haben wir gesungen. Ich denke, es wäre vielleicht jetzt eine Hilfe, ein paar Augenblicke der Stille zu haben, wo jeder jetzt wirklich zum Herrn kommen kann, ihm sagen kann, was ihm jetzt wichtig ist zu sagen, damit wir hören können, was ihm heute wichtig ist, uns zu sagen. Du lieber großer und wunderbarer Herr, was hast du uns damit geschenkt, dass wir kommen dürfen, dass der Weg frei ist zu dir, in jedem Augenblick, in jeder Situation, mit jeder Last, mit jeder Sorge und mit allen unseren Bitten dürfen wir zu dir kommen. Wir möchten aber jetzt am Anfang einfach auch danken dafür, dass das möglich ist. Und wir danken dir auch dafür, dass du versprochen hast, jetzt in unserer Mitte zu sein. Herr, wir sind gekommen, weil wir auf dich hören wollen, dass du uns neu beschenkst für unseren Alltag, für unser Leben mit dir, für unser Leben miteinander. Danke, dass du reden und segnen willst. Amen. Kennen wir Jesus? So fragte einmal ein Theologieprofessor, der sehr gründlich das Neue Testament erforscht hat. Aber eben bei diesem Forschen, bei dieser gründlichen Beschäftigung damit, ist ihm klar geworden, Jesus lässt sich nicht in Büchern fassen. Aber er kann lebendig werden in dem, was Menschen mit ihm erlebten und auch heute noch erleben. Natürlich geschehen die Begegnungen mit diesem Herrn heute anders als damals, als er als Mensch auf unserer Erde war. Aber es gibt diese Begegnungen und es kann sie auch heute Nachmittag geben, eine Begegnung mit diesem Herrn, der redet. Über unseren Herrn Jesus Christus ist schon sehr viel geschrieben worden und gesagt worden, aber haben Sie das schon einmal gehört? Als ich im Mai mit einer Schwesterngruppe in der Bibelgalerie in Meersburg war, war auf einem Plakat zu lesen: Jesus, der Mann, der alle Grenzen sprengt. Jesus, der Mann, der alle Grenzen sprengt. Diese Aussage hat mich sehr angesprochen und froh gemacht, und es ist nun eine Bibelstunde daraus geworden. Ich unterstreiche in diesem Satz wieder das kleine Wort alle. Er ist der, der alle Grenzen sprengt. Es heißt also in diesem Satz nicht, Jesus ist der, der viele Grenzen sprengt, und es heißt auch nicht, Jesus, der fast alle Grenzen sprengt. Es heißt, Jesus sprengt alle Grenzen. Darum ist mir dieses kleine Wort alles so wichtig, denn alles ist alles. Jesus ist der, der alle Grenzen sprengt. Ich denke, diese Aussage ist auch ein ganz wichtiger Hinweis oder eine Erinnerung an die Tatsache, die wir im Wort Gottes sehr nachdrücklich betont finden: sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Oder wenn wir es jetzt, um nochmal das Wort alles zu benutzen, sagen: alle Dinge sind ihm möglich. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, das steht in 1. Mose 18,4. Bei Gott sind alle Dinge möglich, Matthäus 19,26. Und bei Gott ist kein Ding unmöglich, Lukas 1,37. Diese Worte möchte ich an den Anfang stellen. Jesus ist Gottes Sohn, er ist Gott, und darum ist auch ihm nichts unmöglich. Und darum kann von ihm gesagt werden, er ist es, der alle Grenzen sprengt. Welche Grenzen hat Jesus denn gesprengt? Die Erwähnung von 4 von ihm gesprengten Grenzen habe ich in meiner Bibel gefunden, das sind aber längst nicht alle. Aber jetzt für diese Bibelstunden soll es um 4 gesprengte Grenzen gehen. Das ist das Erste: die Grenze zwischen Gott und uns Menschen hat Jesus gesprengt. Dann das Zweite: die Grenze zwischen ihm und dem Sünder hat er gesprengt. Dann das Dritte: die Grenze zwischen Menschen. Und das Vierte: Grenzen in mir kann er sprengen. Also das Erste: Jesus, der Mann, der alle Grenzen sprengt, vor allem die Grenze zwischen Gott und uns. Dass diese Grenze gesprengt ist, weggenommen, es gibt sie nicht mehr, das zeigt uns die sehr eindrückliche Begebenheit, von der wir in Matthäus 27, 51 lesen. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss von oben bis unten in zwei Teile. Der Vorhang im Tempel trennte das Heiligtum vom Allerheiligsten im Tempel. Also das war eine eindeutige Grenze. Und nur einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, durfte der hohe Priester hinter den Vorhang. Er durfte die Grenze überschreiten, aber auch nur er und auch nur einmal im Jahr. Und er durfte dann ins Allerheiligste eintreten. Wenn dieser Vorhang zerrissen ist, als Jesus starb, und zwar zerrissen von oben bis unten in zwei Teile, dann war das Allerheiligste damit freigelegt. Damit war der Weg, der bisher verschlossen war, begrenzt war, er war offen. Da lese ich aus Hebräer 10, ab Vers 19, ganz kurz etwas. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Der Sohn Gottes hat durch seinen Tod am Kreuz die Grenze gesprengt. Der zerrissene Vorhang ist ein Hinweis auf den geöffneten Himmel. Die Scheidewand zwischen Gott und den Menschen ist abgebrochen. Da fragen wir, gab es diese Grenze zwischen Gott und Menschen schon immer? Nicht von Anfang an. In den ersten Kapiteln der Bibel erfahren wir, dass nach der Erschaffung der Erde bis hin zur Erschaffung der ersten Menschen und auch noch eine Zeit danach alles sehr gut war. Aber die Schlange war eben auch im Garten Eden und sie war hier als Werkzeug des Satans. Und dieser Feind wollte Zweifel ins Herz der Menschen sehen, sollte Gott gesagt haben. Das ist eine häufige Frage dieses Feindes bis heute. Das Gute will der Feind zerstören. Das ist ihm damals gelungen, das erfahren wir in 1. Mose 3. Adam und Eva haben sich entschieden für den Ungehorsam. Diese Entscheidung hatte dann zwei Entscheidungen des lebendigen Gottes zur Folge. Das erste, Adam und Eva konnten als Sünder nicht mehr in der Nähe Gottes leben, nicht mehr bleiben. Und die Grenze, die durch die Sünde aufgerichtet wurde, wird sehr deutlich in dem Wort in 1. Mose 3, 23, 24. Da wies ihn der Herr aus dem Garten Eden, also den Menschen, die beiden. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Ich sagte, zwei Folgen, zwei Entscheidungen Gottes nach dem Sündenfall, das war nun die eine. Aber wie gut, dass es auch die andere gibt und gab. Gott liebt die Menschen. Gott will Gemeinschaft haben mit ihnen. Er wollte nicht, dass alle Menschen nach Adam und Eva wegen der Sünde gar keine andere Möglichkeit mehr hatten, als in der Gottesferne zu leben, als Hinausgetriebene. Das hieße ja dann auch oder heißt dann auch, die ganze Ewigkeit in der Gottesferne zu erleiden. Das wollte Gott nicht. Das will Gott nicht. Darum hat er die ganz andere Entscheidung getroffen, in der schon das Geschehen von Golgatha aufleuchtet. Gott sagte damals zur Schlange, dass er eine Rettung schaffen wird. Eine Rettung für die Menschen aus der Verlorenheit. Und er sagt, das lesen wir in 1. Mose 3, 15, es wird einer kommen, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das wird der Herr tun und das hat er getan. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass die Menschen aus der Gottesferne wieder zu ihm heimkommen können. Da muss ich immer wieder dabei den Sohn aus dem Gleichnis erwähnen, aus Lukas 15. Dieser Sohn durfte aus dem Elend in der Ferne wieder heimkommen zum Vater. Er durfte wieder Sohn seines Vaters sein. Und damit sagt uns Jesus mit diesem Gleichnis, so ist Gott. So ist Gott. Also wegen der Sünde ist jeder Mensch ein Hinausgetriebener von Natur. Das sucht sich keiner aus, das ist so. Wegen der Sünde ist jeder Mensch ein Hinausgetriebener, aber wegen der Liebe Gottes kann jeder Mensch nach Hause kommen. Das wollen wir doch denen auch weiter sagen, die noch Hinausgetriebene sind, dass sie nach Hause kommen können. Darum ist der Sohn Gottes Mensch geworden, damit diese Grenze weggetan wurde. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Das hat für ihn Leiden und Sterben bedeutet. Denn der Biss der Schlange ist für ihn tödlich gewesen. Und er ging diesen schweren Weg durch alle Schmerzen und durch die schreckliche Gottverlassenheit hindurch. Bis zu dem Augenblick, wo er sagen konnte, es ist vollbracht. In diesem Augenblick wurde die Grenze gesprengt. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg zu Gott war freigemacht. Und bei seiner Auferstehung hat Jesus dann auch die Grenze des Todes, die jedem Leben auf Erden ein Ende setzt, durchbrochen. Also nur scheinbar ist der Tod das Letzte für uns Christen. Nur scheinbar ist das das Letzte. Es gibt seit Golgatha und Ostern ein Leben ohne Ende bei ihm. Der Weg ist frei. Für alle Menschen, für die, die das Rettungswerk angenommen haben, für die, die ihre Verlorenheit erkannten und merkten, dass sie Rettung brauchen, für die, die unter ihrem Vertriebensein gelitten haben und sich von Jesus heimbringen ließen. Jesus kann ja auch sagen und sagt es auch in Johannes 10, ich bin die Tür. Das sagt uns doch, es gibt ein Drinnen und ein Draußen. Drinnen heißt gerettet sein durch Jesus, heimgekommen sein. Draußen sein heißt nicht gerettet, sondern verloren. Aber das muss bei keinem Menschen so bleiben. Jesus hat die Grenze gesprengt zwischen Gott und den Menschen. Das war nun der erste Teil. Er ist auch der längste. Aber das hat seine Berechtigung darin, dass dies das größte Werk aller Zeiten war, dass Jesus diese Grenze gesprengt hat, die Grenze zwischen Gott und den Menschen. Ehe ich zum zweiten Teil komme, singen wir aus dem Lied, das wir vorhin schon begonnen haben, Nummer 18, die Verse 5 bis 7. Nummer 18, 5 bis 7. Und wer gerne aufsteht, zur Ermunterung, kann das tun. Wenn ich nun meine zweite Überschrift nenne, dann denken Sie vielleicht, das ist doch dasselbe wie beim ersten Teil. Jesus hat die Grenze zwischen dem einzelnen Sünder und Gott gesprengt. Sie hätten recht mit diesem Einwand, aber ich will nun einfach am Beispiel eines Menschen deutlich machen, was es bedeutet, wenn ein Mensch seine Sünde erkennt und dann mit Schrecken denkt, da muss ja eine Grenze sein zwischen Gott und mir, wegen meiner Sünde. In Lukas 5, ab Vers 11, wird von dem erschrockenen Sünder berichtet. Jesus war am See Genezareth, er steigt in das Boot des Simon Petrus, um von seinen vielen Zuhörern besser gehört und verstanden zu werden. Jesus und Petrus waren sich davor schon einige Male begegnet. Und nach dem Ende der Predigt im Boot wollte der Herr auf wunderbar göttliche Weise Petrus danken. Aber was er sagte, das hat dann für Petrus viel eher nach einer großen Zumutung ausgesehen. Fahre hinaus und wirf das Netz aus. Eine Zumutung empfindet man als fast nicht zumutbar. Petrus hätte auch Nein sagen können. Das wäre möglich gewesen. Er hätte auch einen Grund gehabt. Wir haben die ganze Nacht nichts gefangen. Und die Nacht ist die Zeit zum Fischen. Warum sollten wir es am Tag versuchen? Petrus hätte denken können, und er hat es vielleicht auch gedacht, ich bin doch der Fachmann auf diesem Gebiet und nicht er. Und der Fachmann weiß doch, dass am Tag kein einziger Fisch ins Netz geht. Also Grund genug wäre gewesen, um Nein zu sagen. Petrus hat nicht Nein gesagt. Ihm war klar, hier geht es nicht um mein Wissen, sondern um den Gehorsam dem Herrn gegenüber. Jesus war zu der Zeit schon sein Meister. So hat Petrus ihn ja angeredet. Und darum hat er seine Argumente losgelassen, die menschlich gesehen so richtig waren. Und er sagte das wunderschöne Wort, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Jesu Wort hat ihm genügt. Er wird genau das tun, was Jesus ihm gesagt hat, obwohl so vieles dagegen spricht. Da habe ich mal als Frage dazu geschrieben, und diese Fragen sind immer zuerst Fragen an mich gewesen. Die Frage, können wir unsere Besserwisserei zurückstecken, weil er der Herr ist? In Situationen, in denen er uns etwas sagt, uns etwas sehr persönlich anspricht in seinem Wort, wir wissen, das gilt jetzt mir, das ist jetzt dran, solchen Situationen können wir dieses Wort auch als Zumutung empfinden. Ist er da der Herr, mein Herr, der Meister für mich in allen Fragen? Und dieser Grund, dass er der Herr ist, ist dann viel entscheidender als alles andere. Auf dein Wort hin, Herr. Das ist ein Wagnis und das ist immer wieder ein Wagnis, dem Wort des Herrn zu vertrauen und ihm zu gehorchen, wenn so vieles eigentlich dagegen spricht. Aber dieses Wagen, dieses Vertrauen und Gehorchen, das öffnet die Tür zum Erleben mit dem Herrn. Man weiß dann nie, wie es ausgehen wird, wenn man es wagt. Herr, auf dein Wort hin tue ich das jetzt oder lasse ich es, je nachdem, um was es geht. Aber in allen Situationen, auch wenn man noch nicht weiß, wie es ausgeht, kann man wissen, es ist recht, was er sagt, unbedingt recht. Und dann heißt es in unserem Bibeltext Lukas 5, und sie taten es auf sein Wort hin und fingen eine Menge von Fischen und ihre Netze wollten zerreißen. Jesus ist der Herr auch über die Schöpfung. Er hat das geschenkt, diese vollen Netze. Das Ergebnis war gewaltig und überwältigend. Die Netze wollten zerreißen. Und Dr. Gerhard Meyer sagt dazu, ohne Gehorsam hätten die Männer kein Wunder erlebt. Sind Wunder bei uns so selten, weil der Gehorsam so selten ist? Mit den vollen Netzen, die die Boote fast zum Sinken brachten, zog Simon noch einige wichtige Erkenntnisse mit ins Boot. Auch diese Erkenntnis, dass das leere Netz von der vergangenen Nacht nur ein scheinbarer Misserfolg war und eine Vorbereitung dafür, dass er heute seinen Herrn besser kennenlernen wird. Das war jetzt dran gewesen für Petrus, das, was er jetzt erlebt hat. Und darum war auch die erfolglose Nacht dran. Scheinbare Misserfolge und Pannen sind oft die Gelegenheit, den Herrn besser kennenzulernen, weil wir ihn in diesen Situationen so dringend brauchen, weil wir selber gar nichts können. Hätte Petrus in der Nacht volle Netze gehabt, dann wäre er an diesem Tag vielleicht gar nicht am Ufer anwesend gewesen, als Jesus kam. Und noch etwas ganz Entscheidendes hat Petrus erkannt, als er die vollen Netze ins Schiff zog. Er sah an diesen vollen Netzen viel deutlicher noch als bisher, wer Jesus ist. Und deshalb sah er auch das andere. Er sah, was er selber war. Und das war ein Schrecken, ein heilsamer Schrecken. Er fiel Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Was Simon in diesem Augenblick erkannte, das zwang ihn auf seine Knie in großem Erschrecken. Und dieser Kniefall vor Jesus war nicht nur eine äußerliche Sache, nein, sondern Ausdruck dessen, was in seinem Inneren vorging. Simon hat die Heiligkeit von Jesus erlebt. Die hat er erkannt an diesen vollen Netzen, an diesem Wunderbaren. Aber dabei in ganz krassem Gegensatz auch seine eigene Unheiligkeit. Die Heiligkeit von Jesus und die eigene Unheiligkeit. Und er sah sehr deutlich, meine Sünde trennt mich von diesem Herrn. Petrus hat zu Recht diese Grenze gesehen. Es wurde ihm klar, ich müsste jetzt ein Hinausgetriebener sein. Und weil Jesus nichts gesagt hatte vom Weggehen, Petrus, geh weg, wir passen nicht zusammen, darum sagte Petrus, Herr, geh hinaus, ich bin ein Sünder. Sie sind beide noch im Boot, aber Jesus soll ihn verlassen. Ich bin ein Sünder, das zu sagen, bedeutet eine ganz tiefe Demütigung. Und das sagt ja hier ein frommer Mann. Ich bin ein Sünder. Können wir das manchmal zugeben vor unserem Herrn? Petrus hat gemerkt, ich bin es nicht wert, mit Jesus zusammen zu sein. Noch einmal eine Frage von Dr. Gerhard Meyer. Wo habe ich meine Sünde eingestanden? Wo habe ich sie vor Gott bekannt? Wo ist mir klar geworden, dass ich bei Gott keinerlei Ansprüche habe, weil ich ein Sünder bin? Ich möchte so sagen, wer diese Entdeckung des Petrus nie macht, der kommt nicht sehr weit in seinem Leben mit Gott. Also ich rede jetzt von uns Christen. Wer diese Entdeckung des Petrus nie macht, der kommt nicht sehr weit in seinem Leben mit Gott. Also die Heiligkeit Gottes entdeckt und die eigene Unheiligkeit. Da kann ein Mensch zwar trotzdem gerettet sein und ein Kind Gottes, aber er sieht sich nicht so, wie er eigentlich ist. Und darum sieht er auch den Herrn nicht so, wie der ist. Das ist ein armes Christenleben. Ich denke, man muss diese Grenze einmal gesehen haben, um dann den wirklich zu sehen, der sie gesprengt hat, und ins Staunen zu kommen, dass er das getan hat, dass er den Weg frei gemacht hat. Das Aussprechen der Schuld und die Erkenntnis der eigenen, sage ich es noch einmal mit diesem Wort, der eigenen Unheiligkeit durch die Sünde, sind eine ganz wichtige Voraussetzung für das wirkliche, lebendige Leben mit diesem Herrn. Petrus und die anderen Jünger dachten damals bestimmt, dass Jesus nun weggehen würde. Herr, gehe hinaus. Ich bin ein Sünder, und bei den anderen war es ja nicht anders. Vielleicht würde Jesus jetzt noch sagen, es ist gut, dass du das erkannt hast, du hast recht, wir passen wirklich nicht zusammen. Damit hätte Jesus von der Grenze gesprochen. Aber davon musste er nicht sprechen, denn es würde sie nicht mehr geben. Hier müssen wir bedenken, dass diese Begegnung mit Petrus vor Golgatha geschehen ist. Aber Jesus wusste ja schon, warum er Mensch geworden ist. Darum, um die Grenzen zu sprengen. Und das bestimmte schon vor Golgatha seinen Umgang mit den Sündern. Und ganz besonders mit erschrockenen Sündern. Also Jesus trennte sich nicht von dem Sünder. Er tat etwas ganz anderes. Er tat etwas Wunderbares. Er sagte, fürchte dich nicht. Das ist seine Botschaft der Gnade und der Vergebung. Und Petrus kann wissen, obwohl ein Sünder, aber doch geliebt und angenommen. Und jeder von uns, der Jesus gehört, kann es wissen. Ich bin ein Sünder, aber doch von Jesus sehr geliebt und ganz und gar angenommen. Ich sagte, Jesus tut etwas ganz anderes. Er geht nicht hinaus. Er spricht zum einen sein "Fürchte dich nicht" und zum anderen hat er einen Auftrag für Petrus. Noch einmal einen ganz anderen Auftrag als dieses "Fahre hinaus und wirf jetzt dein Netz aus." Aber ich denke, dieses Erleben mit den Netzen, mit den Fischen, war eine wichtige Voraussetzung für das, was jetzt kam. Der Herr machte das Lebensprogramm, das er für Petrus hatte, nun sehr deutlich. Du wirst ganz in meinem Dienst stehen. Und daran merken wir, wie ganz und gar Petrus angenommen ist, obwohl er ein Sünder ist. Du wirst ganz in meinem Dienst stehen. Du wirst Fischer bleiben, aber ein Menschenfischer sollst du werden. Das Leben ohne Gott ist ein totes Meer. Und aus diesem Meer sollte Petrus Menschen herausfischen, um sie zum Leben mit Jesus zu führen, um sie heimzuführen. Die Hinausgetriebenen. Und Jesus sagt, du wirst ein Menschenfischer werden. Das ist eine ganz gewisse Aussage des Herrn. Also er sagt nicht, wenn du dich noch um einiges veränderst, wenn es weniger wird mit der Sünde in deinem Leben, wenn sich da noch vieles tut, dann wirst du Menschenfischer werden. Nein, er sagt das jetzt nach seinem "Fürchte dich nicht". Du wirst Das ist eine gewisse Aussage des Herrn. Jesus kann Sünder gebrauchen, wenn sie ihre Sünde erkannt und bekannt haben. Und dann auch die Grenzensprengung des Herrn Jesus. Und Petrus folgte diesem Ruf. Sünder können zu Gott kommen, können ihm dienen, weil Jesus die Grenze gesprengt hat. Wir singen zwischendurch noch einmal, und zwar aus dem Lied 254, die Verse 1 bis 4. Was Petrus erlebt hat und was auch wir erlebt haben und immer wieder erleben, mir ist Erbarmung widerfahren. 254, 1 bis 4 und wieder kann man aufstehen. Jesus ist der, der alle Grenzen sprengt. Und nun kommen wir im dritten Teil an die Grenzen, die es zwischen uns Menschen gibt. Mancherlei Risse und Gräben oder auch Mauern gibt es zwischen Menschen, auch zwischen Christen. Wie ist es dann damit? Hat Jesus auch da eine Grenzsprengung vollbracht, die wir für uns annehmen und leben können? Und während ich sage, dass es manche Risse und Gräben gibt, wird Ihnen vielleicht bewusst, dass das auch bei Ihnen so ist, zwischen Ihnen und anderen. Vielleicht gibt es Grenzen oder die eine Grenze schon seit langem, vielleicht auch erst seit der vergangenen Woche. Dazu lese ich aus Apostelgeschichte 9, Vers 26. Apostelgeschichte 9, Sie wissen, das ist die Geschichte, wo uns die Bekehrung des Paulus berichtet wird. Paulus ist Christ geworden, Paulus wollte nun zu den Christen nach Jerusalem. Und dann heißt es da, als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Die Christen in Jerusalem wussten, dass noch vor kurzer Zeit ein ganz tiefer Graben war zwischen ihnen und diesem Paulus. Der war immer tiefer geworden, schrecklich tief, weil Paulus die Christen in Jerusalem verfolgt hatte. Paulus war schuld an der Not vieler Menschen und auch am Tod von manchen. Das war eine wirklich trennende Grenze. Und an dieser Grenze wollten die Judenchristen in Jerusalem zuerst festhalten. Vielleicht kennen wir das. Der Weg zwischen uns Menschen hört manchmal mit der Begründung auf, wir sind einfach zu verschieden. Oder er hat mich zu oft verletzt. Ich muss jetzt meinen Weg gehen. Ein Miteinander ist nicht mehr möglich. Wirklich nicht? Das kann eigentlich nicht sein. Wir denken an das, worum es im ersten Teil ging und was in einem Lied so heißt, seht in eine Brücke schlagen, von dem hohen Himmelszelt und den Weg der Liebe wagen in die tief gefallene Welt. Gott und Jesus haben die Grenze nicht festgehalten und immer wieder neu aufgerichtet, sondern auf dem Weg der Liebe ist diese Grenze zwischen Gott und den Menschen gesprengt worden. Jesus ist der Brückenbauer. Nicht nur der Grenzensprenger, sondern auch der Brückenbauer. Und darum können seine Nachfolger Brückenbauer sein. Wo kein Weg ist, braucht es eine Brücke. Und damals gab es den Barnabas. Und da lese ich jetzt Vers 27, vorhin war es Vers 26. Die Christen in Jerusalem wollten die Mauer noch festhalten. Und nun heißt es im nächsten Vers, Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus mit dem Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Aber Barnabas nahm Paulus zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen. Wo der Weg abgebrochen ist, braucht es eine Brücke und einen Brückenbauer. Brücken können Hindernisse überwinden und getrennte Ufer verbinden. Barnabas hat selber für sich den Brückenbau von Jesus angenommen und darum kann er Brückenbauer sein. Und Barnabas wusste, die Brücke, die Jesus gebaut hat, die hält für immer. Und in diesem Wissen war er so reich beschenkt, dass er zum Brückenbauer werden konnte. Überall da, wo der Herr Nein sagt, zu Grenzen zwischen Menschen, haben Sie ihn schon einmal gefragt, was er sagt zu den Grenzen zwischen Ihnen und einem anderen? Er sagt Nein dazu. Und überall, wo der Herr Nein sagt zu den Grenzen zwischen uns, sagt er Ja zum Brückenbau. Und der ist dann auch möglich. Nicht in eigener Kraft, sondern in seiner Kraft. Barnabas war nicht nur dieses eine Mal Brückenbauer für Paulus. Und hier kommt vielleicht dem einen oder anderen unter uns die Frage, wie war das denn mit dem Graben, der sich auftat als Grenze zwischen Paulus und Barnabas? Sie wissen darum. Anlass war, dass sie verschiedener Meinung waren in einer Sache. Paulus hat es anders gesehen als Barnabas. Es wird in Apostelgeschichte 15 dann berichtet. Johannes Markus war ihnen davongelaufen, ein junger Mitarbeiter. Barnabas wollte ihn bei der nächsten Missionsreise trotzdem wieder mitnehmen. Und dann heißt es da im Text, und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort. Apostelgeschichte 15, 37 bis 40 ist das zu lesen. Ein tiefer Graben war das. Eine Grenze für immer. Aber auch hier war Barnabas Brückenbauer. Er baute ja eine Brücke für Johannes Markus. Er nahm ihn mit, er nahm ihn zu sich, obwohl er weggelaufen war. Und weil er das tat, weil Barnabas das getan hat, darum konnte Johannes Markus später ein sehr nützlicher Mitarbeiter sein. Für wen? Für Paulus. Und als alles in dieser Situation nach einer für immer aufgerichteten Grenze aussah, da war Barnabas Brückenbauer, vorerst nur im Verborgenen. Und da steht natürlich nun die Frage im Raum, sind wir Brückenbauer oder halten wir Grenzen fest? Und ich sage es noch einmal, wenn wir fragen, wie der Herr die Grenzen zwischen uns sieht, dürfen wir wissen, dass er Nein dazu sagt, weil er die Möglichkeit geschaffen hat. Durch die eine Sprengung hat er die Möglichkeit geschaffen, dass wir nicht mehr mit Grenzen leben müssen, mit aufgerichteten zwischen uns und anderen, sondern Brückenbauer sein können. Sehen wir die aufgerichteten Gräben und Grenzen in unserem Miteinander und wollen wir, was Jesus will? In einem alten Bibellesezettel hieß es dazu, in uns tragen wir von Natur viel mehr den Grund zur Entfremdung, zur Entzweiung, zur Eigensucht und Selbstbetonung. Solange man sich selber sucht, kann man nicht Brückenbauer sein. Man muss den anderen sehen. Und jede Gemeinschaft braucht Menschen, die Brückenbauer sind. Und wer den Brückenbau von Jesus angenommen hat, kann Brückenbauer sein. Denn Jesus hat die eine große Grenze gesprengt. Und darum müssen auch zwischen seinen Leuten keine Grenzen mehr bestehen. Es ist manchmal schon erschütternd, wie viele Grenzen es auch zwischen Christen gibt. Im Blick auf das Miteinander, also bei diesem dritten Punkt, gibt es noch eine Grenze, die seit jener großen Grenzsprengung durch Golgatha nicht mehr sein muss. Jesus hat den Seinen gesagt, geht hin in alle Welt. Und da gibt es nun Landesgrenzen, hinter denen Menschen das Evangelium nicht hören dürfen, weil es ihre Regierenden nicht wollen, nicht hineinlassen wollen, nicht über die Grenze lassen wollen. Aber der Missionsbefehl Jesu spricht davon, dass diese Grenzen nicht abhalten dürfen. Geht hin in alle Welt. Und wie mancher Missionar hat es schon unter Lebensgefahr getan und arbeitet unter Lebensgefahr in solchen Ländern auf sein Wort hin. Und wie sehr sind da auch die neuen Medien heute hilfreich und grenzüberwindend, dass selbst in ganz verschlossene Länder das Evangelium kommen kann. Ich spreche ganz kurz noch eine vierte Grenze an. Die Grenzen in uns. Es gibt Grenzen in unserem Leben, mit denen wir leben müssen, aber diese will ich jetzt eher Begrenzungen nennen, die auch mancher von uns kennt. Das sind mehr die körperlichen Begrenzungen, das, was nicht mehr geht. Äußere sind das mehr. Und es ist gut, dazu Ja zu sagen. Wir werden sonst unzufrieden und vielleicht bitter. Und auch dadurch entstehen dann wieder Grenzen zwischen Menschen. Wenn der eine den anderen beneidet, weil es dem so gut geht, schon ist eine Grenze aufgerichtet. Das Nein zur aufgerichteten Grenze kann auch zur Not werden im Miteinander mit unserem Herrn. Wir machen ihm Vorwürfe wegen der Begrenzungen, mit denen wir leben müssen. Aber es gibt Begrenzungen, die Gott zulässt und die er uns lässt, und dazu will er unser Ja, und darauf legt er seinen Segen. Aber es gibt Grenzen in unserem Leben, die Gott nicht will. Ein Mann des Alten Testaments hat gebetet: Herr, erweitere meine Grenzen. Ich habe da vor langer, langer Zeit auch einmal hier eine Bibelstunde gehalten. Jabez hat erkannt, mit diesen Grenzen muss ich gar nicht leben. Denn bei manchen Grenzen dürfen wir bitten: Herr, mache den Raum weiter. Du bist doch der Grenzensprenger. Wir wissen von diesem Jabez ganz wenig. An einer Stelle wird das Geschlechtsregister im 1. Chronikabuch sozusagen unterbrochen. 1. Chroniker 4, Vers 10. Da wollte der Schreiber auf das Leben des Jabez, das ja nur als eines in einer langen Reihe genannt wird, besonders aufmerksam machen. Gott wollte, dass über dieses Leben ein wenig mehr ausgesagt wird, so wie über das Leben des Henoch im anderen Geschlechtsregister. Seine Mutter gab ihm den Namen Jabez. Der hatte die Bedeutung: Ich habe ihn mit Schmerzen geboren. Man kann es auch so übersetzen: Er war ein Sorgenkind, schmerzenbereitend. Und von diesem Jabez ist uns dieser Wunsch vor Gott überliefert, aufgeschrieben: Ach, dass du meine Grenzen erweitern wolltest, betet Jabez. Scheinbar musste Jabez im Äußeren auch mit manchen Begrenzungen leben. Er betet um Befreiung von dem Übel und von den Schmerzen. Und darum bitten dürfen wir ja, wir dürfen es ja dem Herrn sagen. Aber der andere Teil seiner Bitte ist eine Bitte um Segnungen. Ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest oder den Raum weitermachst, könnte man auch sagen. Das lässt darauf schließen, dass Jabez nicht nur um eine Erweiterung seiner äußeren Begrenzungen bittet, sondern dass er noch etwas ganz anderes will. Er will heraus aus seinen Grenzen in den weiten Raum des Lebens mit Gott. Und wir dürfen wissen und wir dürfen das bei Jabez abgucken. Es ist nicht immer Gottes Grenze für uns, was wir als Christen leben. Wenn wir als Christen mit Grenzen leben, das ist nicht immer Gottes Wille. Reden wir doch mit dem Herrn über unsere Grenzen und bitten wir ihn um Erweiterung. Um Grenzerweiterung im Inneren. Jabez hielt es in seiner Enge nicht länger aus. Aber er hat dann seinen Glauben nicht über Bord geworfen, er hat zu Gott gerufen. Er wollte heraus aus aller Durchschnittlichkeit. Er wollte das Leben leben, das es bei seinem Gott gibt und das er so nicht hatte. Kommt uns das vielleicht bekannt vor? Er rief zu Gott. Er hat geahnt oder gemerkt, dass er sich seither mit viel zu wenig zufrieden gegeben hat. Ist es ihm aufgegangen beim Lesen des Wortes Gottes: Gott hat doch noch viel mehr für mich? Die Geschichte seines Volkes war ja damals schon aufgeschrieben, er konnte da also vieles nachlesen. Oder ist es ihm aufgefallen beim Zusammensein mit anderen Menschen, denen man abspürte, dass in ihrem geistlichen Leben die Weite war und die Fülle? Das, was Jabez sich wünschte. Hat Jabez bei frommen Menschen gemerkt, dass es mehr gibt und dass er in seinem geistlichen Leben selber Grenzen gezogen hat, die ihm aber jetzt zu eng waren. Wie sieht das ganz praktisch aus mit diesen selber gezogenen Grenzen im Christenleben? Hauptsache gerettet, Hauptsache ich komme in den Himmel, Hauptsache ich weiß das Wichtigste über Gott und Jesus, Hauptsache ich weiß, wo ich mich in der Not hinwenden kann, das reicht doch. Das ist alles sehr wichtig, aber Gott hat viel mehr. Viele Christen aber leben so und geben sich damit zufrieden. Aber das Herz des Jabez wurde von einer heiligen Unzufriedenheit erfüllt. Normalerweise ist Unzufriedenheit unheilig, aber es gibt auch die heilige Unzufriedenheit. Diese Sehnsucht, mehr zu haben, entsprechend der Größe und dem Reichtum unseres Gottes. Heilige Unzufriedenheit. Dazu las ich einmal, es ist Verarmung, Verarmung für unser inneres Leben, wenn wir stehen bleiben und zufrieden sind. Aber es ist etwas Großes, wenn ein Mensch seine Grenzen sieht, die nicht Gott gewollt sind. Und wenn er damit zum Herrn geht und bittet, Herr, erweitere meine Grenzen. Es ist der Wille unseres Herrn, dass wir im Glauben vorwärts gehen. Das will er schenken, wenn wir es wollen. Wir dürfen in Besitz nehmen, was er für uns hat. Es ist von ihm erworben um einen hohen Preis, damit wir in der Weite leben können. Der Herr schenkt uns gerne geistliche Erweiterung. Leben wir in der Enge? Wir sind reich beschenkte Kinder Gottes und die Bibel sagt uns deutlich, wie wir das leben dürfen. Wir haben so vieles, was uns gehört und lassen so vieles liegen, als gehörte es uns nicht oder als bräuchten wir es nicht. Wir reich gemachten Leute leben oft wie arme Leute. Seine wunderbaren Möglichkeiten haben wir eingegrenzt. Ich nenne noch jetzt einige Grenzen, die es oft bei uns Christen gibt. Wir ziehen zum Beispiel eine Grenze, wenn wir denken, das kann der Herr nicht vergeben. Das nicht. Aber alles Leben mit unvergebener Schuld heißt in der Enge leben. Freuen wir uns doch immer wieder an der Vergebung und vergeben wir uns auch selber, weil der Herr vergeben hat. Und wir haben auch dann eine Grenze gezogen, wenn wir ständig fragen, ob wir vor Gott recht sind. Was für eine Befreiung finden wir da im Wort Gottes? Wir müssen nicht selber Gerechtigkeit produzieren, wir sind beschenkt mit Gerechtigkeit. Wir sind recht vor Gott, weil er uns zusammen mit Jesus Christus sieht. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit kann ich vor Gott bestehen. Die Bibel sagt uns auch, dass wir mit Heilsgewissheit leben dürfen. Wir dürfen gewiss sein, Heilsgewissheit haben. Das heißt, ich weiß, wem ich gehöre. Ich weiß, warum ich lebe. Ich weiß, an wen ich glaube. Und ich weiß, wohin ich gehe und wo ich die Ewigkeit zubringen werde. Die wichtigsten Fragen des Lebens sind beantwortet bei Menschen, die Heilsgewissheit haben. Was für ein Reichtum. Wir dürfen gewiss sein, weil uns das alles geschenkt ist, nicht weil wir es verdienen müssen. Dann könnten wir nie sicher sein. Wie viele Christen aber leben gerade hier, im Blick auf die Heilsgewissheit, im Blick auf die Gewissheit in der Enge und Begrenzung. Aber das bringt Weite in unser Leben, wenn wir seinem Wort glauben. Und wenn das unsere häufigste Tätigkeit ist, zu ihm zu laufen, mit ihm zu reden, ihn reden zu lassen. Als Jabez an seine Grenzen stieß, redete er darüber mit seinem Gott. Er rief zu Gott. Und Jabez wusste noch nichts von Jesus, der alle Grenzen sprengt. Auch die Grenzen in uns, wenn wir sie ihm bringen. Und Gott ließ bei Jabez kommen, worum er bat. Das wird er auch bei uns tun, denn der Herr hat eine herrliche Weite für unser geistliches Leben bereit. Und im Leben mit ihm geht es darum, beides zu lernen. Uns genügen zu lassen in den Begrenzungen, die er nicht wegnimmt, aber auch um mehr zu bitten, wo wir in der Enge leben. Wir müssen keine Grenzen aufrichten, wo keine mehr sein müssen. Wir müssen keine stehen lassen, wo keine mehr sein müssen. Wir beten. Danke, lieber Herr, dass du dazu auf diese Erde gekommen bist, dass du dazu ins Kreuz gegangen bist, dass du darum den Tod überwunden hast, damit die Grenze gesprengt ist zwischen Gott und uns, dass der Himmel offen ist für uns. Herr, wir danken dir sehr und danke, dass das Kreise zieht, dass das für jeden von uns persönlich etwas bedeutet und erst annehmen und leben darf, obwohl wir Sünder sind. Und danke, dass es auch viel bedeutet für unser Miteinander. Du weißt, dass da so vieles im Argen liegt. Und du möchtest da so gerne Brücken bauen, wo Grenzen aufgerichtet sind. Zeig uns, wie du das siehst und wie du unsere Beziehungen siehst. Und wir danken dir sehr, Herr, dass du in unser Inneres auch siehst, dass du uns kennst wie niemand sonst und dass du eine herrliche Weite für die Deinen bereit hast. Vergib uns alles Leben in der Enge. Schenk, dass es uns zu eng wird, dass wir mehr wollen, mehr vom Leben mit dir. Wir danken dir, Herr, für das, was du da noch für uns bereit hast, einen unendlichen Reichtum. Und nun siehst du uns dann auch beim Weitergehen und beim Hineingehen in eine neue Woche. Und danke, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir zu dir laufen dürfen, dass wir wissen, dass du dabei bist, gerade auch in unserem Alltag. Dafür danken wir dir. Amen. Ich habe eine Entschuldigung dafür, dass es heute ein wenig länger gedauert hat. Die Schwester Bettina hält Kinderstunde während der Bibelstunde und die sagte mir heute Mittag, kannst ruhig ein bisschen länger machen, die Stunde ist immer so schnell rum. Ich habe ihr es dann nicht versprochen, dass ich länger mache und jetzt ist es doch so geworden. Aber jetzt singen wir doch von dem Lied Nummer 24 noch drei Strophen. 24, 1 bis 3. Und der Ansagen sind es nun auch nicht gerade wenig. Am nächsten Sonntag laden wir Sie herzlich ein zum Abschluss des Bibelschuljahres und zur Aussendung der Mitarbeiter ins Sommerpraktikum. Das wird im Rahmen der Bibelstunde sein am nächsten Sonntag. Und Pfarrer Dr. Hägele aus Darmsheim, der inzwischen schon seinen Dienst als Studienleiter im Bengelhaus angetreten hat, er wird nächsten Sonntag die Botschaft geben. Und am kommenden Mittwoch, den 6. Juli um 20 Uhr, wird der Mittwochkreis hier im Saal in größerem Rahmen stattfinden. Sie sind alle herzlich dazu eingeladen. Prälat Rolf Schäffbuch wird einen Vortrag zu dem Thema halten, Sie widerstanden dem Zeitgeist. Es geht da um Persönlichkeiten der Kirchengeschichte, die die Zeit zu beurteilen verstanden und wussten, was Gottes Volk tun musste. Das verspricht interessant und hilfreich zu werden, denn wir kennen ja auch die Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist, der uns bewusst oder unbewusst beeinflusst und dirigiert. Herzliche Einladung also am kommenden Mittwoch, 6. Juli um 20 Uhr hier im Saal. Und gleich noch eine Einladung für den kommenden Freitag, den 8. Juli in den Hensler Verlag in Holzgerlingen. Da wird Pfarrer Dr. Klaus Eickhoff um 19.30 Uhr sein neues Buch vorstellen. Das hat den Titel Harmlos, Kraftlos, Ziellos, wie unser Christsein wieder ansteckend wird. Vielleicht erinnert sich mancher unter uns noch an Pfarrer Dr. Eickhoff, als er vor Jahren der Hauptredner hier beim Pfingstjugendtreffen war. Und viele Jugendliche haben da den Schritt zu Jesus getan. Einige Flyer zu diesem Abend in Holzgerlingen liegen am Ausgang noch. Man sollte sich anmelden und man sollte mindestens 4 Euro im Portemonnaie haben. Und zuletzt noch, wir haben draußen den offenen Brief aufgelegt, den der Gnadauer Verband in Württemberg zur aktuellen Debatte zu den Fragen der Homosexualität an die Kirchenleitung gerichtet hat. Schwester Renate Kraus, unsere Oberin, hat für unsere Schwesternschaft diesen Brief auch unterzeichnet. Und Sie können gerne den Brief mitnehmen. Und nun das allerletzte, draußen lädt der Mittwochkreis Sie wieder zum Stehkaffee ein. Und darum sage ich jetzt ganz schnell auf Wiedersehen und seien Sie Gott befohlen.